Welt im Ohr. Ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Radio- und Podcast-Reihe Welt im Ohr mit mir, Mejada Hadaya. Der Titel unserer Sendung heute lautet Post-Covid Societies – Beispiele aus Afrika. Letzten November fand die ÖAD-Hochschultagung zum Thema Green Internationalization statt. Internationalisierung im Kontext von Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit und die Erfahrungen aus der Pandemie. Im Fokus der Veranstaltung stand die Internationalisierung im Kontext von Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit mit speziellem Blick auf die Lessons learned aus der Corona-Pandemie. In diesem Rahmen berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Ostafrika und Österreich in einem Workshop über die Folgen von Covid-19 für den Hochschulbereich und für akademische Partnerschaften. Der Workshop wurde in Kooperation mit dem African Research and Impact Network, kurz ARIN, durchgeführt. Dieser Welt im Ohr-Beitrag illustriert Themen zu Bildung, Internationalisierung und Mobilität als Teil der vielfältigen Nachhaltigkeitsdebatte und wirft einen kritischen Blick auf Herausforderungen wie auch Chancen der Digitalisierung und akademischen Kooperationen, die im Kontext der Pandemie erschwerten Bedingungen ausgesetzt waren. Dieser Beitrag regt auch dazu an, das Prinzip der Partnerschaftlichkeit in Post-Covid-Zeiten neu zu denken und Wege einer besseren Umsetzung anzustoßen. Im zweiten Teil der Sendung spricht Kirsten Rüther. Sie ist Historikerin und seit 10 Jahren Professorin für Gesellschaft und Geschichte am Institut für Afrikawissenschaften an der Universität Wien. Frau Rüther ist auch die Vorständin des Instituts. Sie berichtet über das Engagement und die Erfahrungen mit Kooperationen und Partnerschaften mit Universitäten am afrikanischen Kontinent. Insbesondere auch darüber, wie die Pandemie die Zusammenarbeit mit afrikanischen Studierenden und Lehrenden am Institut verändert hat. Einseitiger Wissenstransfer, bürokratische Hürden oder auch restriktive Einreisebeschränkungen sind nur einige der Hemmnisse für Internationalisierung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ioannes Atela ist Wissenschaftler und forscht und lehrt in den Bereichen Umwelt, Klimawandel, Landwirtschaft und Entwicklung. Er ist Vorsitzender von ARIN, dem Africa Research and Impact Network, mit Sitz in Nairobi. Er leitet weiters das Climate Resilient Economies Program am Afrikanischen Zentrum für Technologiestudien. Herr Atela hat in Kooperation mit dem Afrika Uninet im ÖAD den Workshop im Rahmen der Hochschultagung moderiert.
As the world reconfigures its efforts towards addressing the changing nature of global challenges such as health-related challenges, climate change and others, sustainable recovery from these challenges has become a major agenda. In many developing contexts, such as Africa, efforts to recover from global intractable challenges such as COVID has been marred with significant.
Die erwartete Gesundheitskatastrophe in Afrika im Zusammenhang mit COVID-19 blieb aus, so Herr Atela in seiner Eröffnungsansprache. Die sozioökonomischen und kulturellen Auswirkungen waren jedoch in unterschiedlicher Intensität zu spüren. Im Bildungs- und Forschungskontext waren die Auswirkungen weitreichend. Außerdem ist es wichtig, einen kritischen Blick auf die Rolle der Digitalisierung und der digitalen Infrastruktur bei der Anpassung an eine neue Normalität zu werfen. In dieser Sitzung werden wir nun über die Folgen von Covid-19 für den Hochschul- und Forschungssektor an afrikanischen Universitäten diskutieren und über die Bedeutung der Digitalisierung nachdenken, die eben als Folge der Pandemie zunehmend genutzt wird.
This particular dialogue is very important that we are starting to think about the implications of COVID on some of our most important systems, such as education, and not just think about these ones, but trying to see what could be the next collective effort that all of us can take.
Seit Jahren besteht eine wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ostafrika und Österreich im Bereich der Gewässerökologie. Das IPGL Masterprogramm International Training Programs in Limnology ist eines der ältesten Programme der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Die Biologin und Professorin Nsula Kitaka hat unter anderem auch an diesem Programm teilgenommen. Frau Kitaka hat maßgeblich zu einem internationalen Masterprogramm in Limnology and Wetland Management beigetragen, bei dem auch die BOKU in Wien beteiligt ist. Dieses Joint Master Programm wurde großteils von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert. Nsula Kitaka leitet zahlreiche nationale und internationale Forschungsprojekte und ist über viele Jahre mit Österreich verbunden. Aktuell ist sie Vizepräsidentin des akademischen Programms Afrika Uninet.
When COVID came, we all went into what we call a fear phase. So everybody developed fear and therefore did not know what to do next, particularly in education sector, in research. And it was not easy because we had never experienced such a scenario where we had to change our lifestyle completely.
Wir alle waren und sind herausgefordert in Zeiten der Pandemie, im Speziellen in der Wissenschaft und Forschung und in der Lehre. Als die Pandemie kam, war uns allen plötzlich die Angst ins Gesicht geschrieben. Wir haben das noch nie erlebt und mussten unser aller Leben sehr schnell umkrempeln. Ich bin für die Studierenden und Lehrenden verantwortlich im Joint Master Programm zwischen Österreich, Holland und Kenia. Unser Programm ist sehr dicht und intensiv. Und das alles hat uns erreicht, als die Studierenden aus Österreich in Kenia ankamen. Wir sind also sehr schnell aus unserer Schockstarre erwacht, weil wir sofort handeln mussten, sonst wäre nichts weitergegangen. Die Infrastruktur in afrikanischen Ländern war schon vor der Pandemie nicht stabil genug. Und jetzt mussten wir schnell darüber nachdenken, wie wir die Studierenden online betreuen können und sie auch anbinden können. Und wir mussten bessere Internetverbindungen in den Hotels der Studierenden herstellen, aber auch die Infrastruktur ganz allgemein auf einem guten Stand bringen. Auch die Lehrenden waren mit der Umstellung herausgefordert. Wir alle mussten schnell reagieren und auf virtuelle Lehre umstellen und auch damit umgehen lernen. Einige Studierende haben bis zur Verbesserung der Infrastruktur auch etwas versäumt. Zoom war zum Beispiel eines der Tools, mit dem wir begonnen haben. Bis wir alle Lizenzen dafür hatten, hat es auch etwas gedauert. Dann war Lockdown für 6 Monate und das Reisen war nicht mehr möglich. Das nächste Ziel der Studierenden sollte eigentlich Holland sein, also mussten jetzt alle das Semester an der Egerton-Universität in Kenia verbringen. Und es war möglich. Unser Programm ist praxisorientiert und das war wohl die größte Herausforderung. Dann haben wir auch dafür einen Plan gefunden, nämlich Studierende einerseits in kleinere Gruppen eingeteilt, sodass sie jeweils unterschiedliche Aufgaben übernehmen und je nachdem, wo sie gerade waren, ob vor Ort in Labors oder auch Online-Praxisvideos zum Thema angesehen und analysiert. So waren die Studierenden trotz Einschränkungen in der Lage aufzuholen, um auch rechtzeitig abzuschließen. Diese Umstellungen und dieser Support haben die Kosten gesteigert. Eine weitere Herausforderung war anfangs, wie wir die ersten Online-Abschlüsse abhalten und organisieren können. Wir Lehrende haben viel Zeit investiert, um auch das zu ermöglichen. Beim wirklich ersten Abschluss online waren sogar Interessierte dabei, Vertreterinnen anderer Universitäten und der Minister. Letztendlich ist es uns gelungen, dass alle ihr Studium abschließen konnten und das war das Wichtigste für uns.
COVID is here to stay with us, And for me, just to finalize, is I think we had sat in our comfort zone for a very long time because we were so comfortable with our procedures. And I think we needed something to shake us up. For me, COVID was it. It is a game changer. Things have changed. Things have to be done properly because, as I said, COVID has taught us that we had so much opportunities which we can use. And I think it has also created a lot of research opportunities on how do we cope with the new challenges coming in. So the question is, how do you adjust yourself so that you can identify these opportunities and come up and make yourself relevant?
Unity, even peace. So that spirit is still there. Togetherness. Unity, even peace. Or something, they have the skill. Team spirit is still there. There's a tipping rope. So that spirit is still there.
Genestic Twikirize lehrt an der Makerere-Universität in Uganda und ist Gastlektorin an einigen europäischen Universitäten. Ihr Bereich ist die soziale Arbeit. Sie koordiniert das Ostafrikanische Zentrum für Forschung und Innovation in der Sozialarbeit, kurz CRISOVO. Sie ist Mitglied im Internationalen Verband der Schulen für soziale Arbeit und Vizepräsidentin des Verbandes in Afrika. Frau Twikirize hat im Rahmen von EPIR die Projekte zu professioneller sozialer Arbeit in Ostafrika aus ugandischer Seite geleitet. Das Projekt wurde von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert und es waren 6 Universitäten in Ostafrika und in Österreich daran beteiligt.
As all of you know, that Africa was one of the last continents really to be hit by the COVID-19 pandemic in terms of infections. And until now, I think it's one of those, you know, continents that still have relatively low levels of infection compared to the global picture, as well as, you know, relatively low numbers of death. In Uganda, we've had 2 lockdowns, meaning that we've had 2 waves, you know, of the COVID pandemic. And yet Africa has been very, very severely affected by the COVID-19 crisis in many numerous ways.
Afrika war der letzte Kontinent, der von der Pandemie heimgesucht wurde. Und im globalen Vergleich sind die Ansteckungs- und auch Todeszahlen relativ niedrig geblieben. Aber auf unterschiedlichen Wegen wurde der Kontinent dennoch durch die Lockdowns und Veränderungen auch sehr hart getroffen. Im Besonderen aber schauen wir uns jetzt den Bildungs- und Hochschulsektor an. Universitäten in Uganda hatten 2 Tage Zeit, alles zu schließen nach dem ersten Aufkommen. Alle Programme wurden ohne weitere Vorbereitungen oder Warnungen einfach geschlossen. Alle mussten sofort ihre Taschen packen und nach Hause gehen. 3 Monate waren Studierende an vielen Universitäten untätig, aber die Administration hatte auch schnell gedacht, wie das alles nun online gehen soll. E-Learning-Plattformen hatten wir schon vorher und die Lehrenden waren angehalten, ihre Programme auch online anzubieten. Also es hat wirklich geeilt, die Infrastruktur schnell zu verbessern. verbessern bzw. auch die Lehrenden vorzubereiten, ihre Kurse entsprechend umzustellen. Eine andere wesentliche Sache ist, dass ca. 70% unserer Studierenden aus den ländlichen Gebieten kommen und dort ist Elektrizität im Haus ein Luxus. Nicht viele Studierende leben in Häusern mit Licht und auch noch Zugang zum Internet. Das war eine wirkliche Herausforderung und sehr schwierig. Auch Mobiltelefone sind nicht für alle eine Selbstverständlichkeit. Unsere Universität hatte leider keine Ressourcen, Laptops für die Studierenden zur Verfügung zu stellen. Virtuelle Formate waren für Studierende mit besonderen Bedürfnissen und mit Beeinträchtigungen ebenso nicht ausreichend, zum Beispiel für jene mit Hörbeeinträchtigungen. Und so war es nötig, all diese Herausforderungen für Studierende individuell zu lösen. Das hat viel Improvisation gefordert. Für Studierende war es insgesamt eine sehr harte Zeit und ein langer Stillstand. Neue Studierende konnten zum Beispiel gar nicht beginnen, weil ja auch an den Schulen ein Stillstand war. Sie haben 2 Jahre verloren, weil der gesamte Zyklus unterbrochen war. Wir haben Studierende zum Beispiel dann gebeten, selbst mit dem Forschen in ihren Communities zu beginnen. Es war herausfordernd, weil sie keinen Support hatten und wir wollten natürlich nicht ihre Gesundheit riskieren. Als Sozialarbeiterin muss ich die Dinge natürlich positiv anpacken und aus jeder Krise kann man auch gestärkt hervorgehen. In Bezug auf die akademischen Partnerschaften hat die Pandemie auch neue Chancen gebracht, auf jeden Fall auch mehr Flexibilität. Auch zu schreiben und zu publizieren. Es gab dann die Möglichkeiten der Förderung für Publikationen und es wurden so viele Artikel eingereicht wie nie zuvor. Wir haben mit Kollegen und Kolleginnen aus aller Welt zusammengearbeitet, Menschen, mit denen wir uns so eher nicht treffen würden. Daraus ist ein Buch entstanden. Also die freie Zeiteinteilung und die Distanz, die durch die Digitalisierung aufgehoben ist, hat auch große Vorteile gebracht. Natürlich war nicht alles rosig, insbesondere akademische Projekte sind leider zum Erliegen gekommen und wir wissen nicht, wann wir diese wieder aufnehmen können. Studierende, Lehrende und Projektpartnerinnen erleben hier leider einen sehr großen Stillstand. Stipendien, Lehre, Praxis, Feldarbeit, wissenschaftliches Arbeiten, Exkursionen, physische Interaktionen und Austausch auch für Teams über die Länder gestreut etc., all das konnte nicht weitergehen. Also, was alles sind weitreichende Erfahrungen aus der Pandemie für die Universitäten? Insgesamt ist zu sagen, dass es mehr Investitionen in IKTs, also in Informations- und Kommunikationstechnologien und Infrastruktur braucht, sowie auch die Entwicklung der eigenen Kapazitäten. Wir müssen uns auch an die Online-Lehre gewöhnen. Die Universitäten werden aber sehr stark darüber nachdenken müssen, auch in lokale Forschung zu investieren. Nationale Förderprogramme für lokale Bedürfnisse. Die Covid-Pandemie hat uns gelehrt, dass wenn wir nicht für die Erforschung in beispielsweise Impfungen investieren, werden wir die Letzten sein, die Impfungen bekommen. Weiters braucht es ein Umdenken im Ablauf von Kooperationen. Es kann nicht sein, dass Projekte stoppen, nur weil man nicht physisch anwesend sein kann. Regionale Kooperationen sind demnach auch sehr wichtig zum Umgang mit der virtuellen Welt. Und was macht eine gute Leistung aus? Dieses herkömmliche Denken, dass man präsent sein muss, ist sicher überholt, sowohl für die Universitäten als auch für andere Kooperationen. Auch Lehrende und Personen in der akademischen Verwaltung müssen umdenken und flexibler und auch innovativer werden.
So, as I conclude, the COVID-19 crisis has significantly affected higher education and research and tested the resilience of institutions and programs. It has disrupted programs, research activities, student life, co-curricular activities that all together contribute to a better environment for learning and innovation.
Die gesamte Veranstaltung auf Englisch kann im ÖAD-YouTube-Kanal nachgesehen werden.
Give me a solution. Give me, give me the solution. Give me, why won't you give it to me now? Oh, give it to me.
Kirsten Rüther ist Professorin für Geschichte und Gesellschaft und Vorständin vom Institut für Afrikawissenschaften an der Universität Wien.
Sprechen wir doch gleich über die vergangenen 2 Jahre insbesondere. Sie setzen sich ein für Internationalisierung und Austausch. Es war Corona-Pandemie, vielleicht eben insbesondere mit der Frage, wie es denn da gegangen ist mit diesem Austausch und auch der Internationalisierung.
Ja, herzlichen Dank dafür, dass Sie zu mir ins Büro gekommen sind und zu diesem wichtigen Thema einen Podcast oder eine Sendung zusammenstellen. Sie ist ja wirklich eine wichtige Frage in unserem Studienfeld. Wir haben vor dem Beginn der Pandemie recht vielfältige Kooperationen gehabt. Vielleicht sollte ich damit anfangen, zur Universität in Sambia, in Lusaka zum Beispiel, im Rahmen eines Forschungsprojektes. Wir haben eine sehr lange Forschungskooperation mit der Universität in Dar es Salaam, die von sehr vielen Studierenden wahrgenommen wird, die sich hier auf die Region des östlichen Afrika und vor allen Dingen auf Swahili konzentrieren. Wir haben auch eine Kooperation mit der University of Pretoria in Südafrika, die für mein originäres Forschungsfeld, das im südlichen Afrika angesiedelt ist, ganz, ganz wichtig ist. Und wir haben seit einigen Jahren auch eine sehr produktive Kooperation mit der University of Accra in Ghana, die mit dem Kollegen Adams Bodomo hier angesiedelt worden ist. Corona hat tatsächlich dazu geführt, dass diese vielfältigen Kooperationen fast zum Erliegen gekommen sind. Es hat natürlich Möglichkeiten gegeben, über die Digitalisierung in andere Formate einzusteigen. Eine Kollegin von mir, die Daniela Waldburger, bietet im Moment Unterrichtseinheiten in der Sprachlehre ein, gemeinsam mit der University of Mayotte. Aber insgesamt ist es alles sehr viel schwieriger geworden zu kooperieren. Das hängt natürlich einmal damit zusammen, dass die tatsächliche Mobilität, die physische Mobilität eingeschränkt oder zum Erliegen gekommen ist, aber natürlich auch damit, dass mit der Pandemie an allen Universitäten so viele Notwendigkeiten umzustrukturieren entstanden sind, darüber nachzudenken, wie man mit der Pandemie umgeht, sich auf die neue Situation einzustellen, dass an einen physischen Austausch gar nicht zu denken war.
Vielleicht noch konkreter die Frage in Bezug auf die Mobilität für insbesondere Studierende aus dem afrikanischen Kontinent war ja vor der Pandemie auch schon recht herausfordernd in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel auch in Bezug auf rechtliche Fragen, Visafragen, Aufenthaltsgenehmigung etc.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass auch vor der Pandemie viele Probleme bestanden haben. Es war grundsätzlich immer einigermaßen möglich, Kollegen und Kolleginnen auszutauschen zwischen den Universitäten. Aber Studierende aus afrikanischen Ländern nach Wien zu holen, war sehr, sehr schwierig. Es gab 1 oder 2 Jahre, in denen wir Masterstudierende und Promovendinnen aus Accra bei uns hatten, aber es gab dann auch weitere Jahre, die zwar über das Erasmus-Plus-Programm finanziert wurden, aber bei dem oder für das dann explizit keine Studierendenmobilitäten beantragt wurden. Unglücklicherweise gab es dann auch Studierendenmobilitäten, die möglich waren von Wien nach Accra oder nach Südafrika. Umgekehrt war das nicht der Fall, was natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das ist kein Zustand, den man sich wünschen kann und kein Zustand, auf dem wirklich partnerschaftliche Begegnungen stattfinden kann. Es gibt jetzt eine neue Runde der Beantragung für Erasmus Plus Austauschmöglichkeiten. Das International Office der Universität Wien hat da gerade vor ein paar Wochen den Antrag eingereicht und uns informiert, dass diesmal auch Studierenden, also Master-Incoming-Mobilitäten und PhD-Mobilitäten beantragt worden sind. Und wir sind natürlich ganz gespannt und würden uns freuen, wenn dies tatsächlich möglich wäre.
Vielleicht noch genauer zu den Mitteln und Ressourcen, die hier Studierende und auch Lehrende aus Afrika mitbringen müssen. Kann man hier auch pauschal sagen, dass dies viel notwendiger ist für die Personen, wenn sie zu uns nach Österreich kommen? Also viel teurer ist hier alles. Das heißt, müssen die denn auch schon quasi von Haus aus unter Anführungszeichen eine Art Privilegien von zu Hause schon haben, um überhaupt in Europa studieren oder auch lehren zu dürfen?
Es gab gerade, als die Studierendenmobilitäten noch möglich waren, tatsächlich Schwierigkeiten mit der Abrechnung. Also außer, dass tatsächlich natürlich Österreich und Wien sehr viel teurer sind als die Städte, aus denen die Studierenden oder die Promovierenden kommen, gab es innerhalb der Programme zusätzlich das Problem, dass die Gelder meistens immer erst im Nachhinein zur Verfügung gestellt wurden. Das war auch ein Hinderungsgrund für Kollegen und Kolleginnen, hier tatsächlich von dem Austausch Gebrauch zu machen, weil das Geld hier natürlich gebraucht wird. Es ist in den meisten oder in vielen afrikanischen Ländern natürlich ohnehin der Fall und in Europa trifft es ja auch zu, dass schon eine gewisse Privilegierung seit vielen Jahren bestanden haben muss, um überhaupt an die Universität zu kommen, um sich dann einen Aufenthalt im europäischen Ausland leisten zu können, muss man natürlich noch mal privilegierter sein. Gleichzeitig habe ich aber den Eindruck, dass viele dann doch den Mut haben, dieses Wagnis auf sich zu nehmen und gerne hierher gekommen sind und wir davon sehr profitiert haben. Nun hat gerade die Corona-Pandemie natürlich dazu geführt, dass in afrikanischen Ländern häufig die Zahl der Infektionen gar nicht das Riesenproblem war. Wir haben in vielen afrikanischen Ländern eine sehr junge Bevölkerung. Das heißt, die Pandemie wirkt anders, als das in europäischen Ländern der Fall ist. Sie wirkt in vielen afrikanischen Ländern dahingehend, dass Verdienstmöglichkeiten ausfallen. Und das heißt auch, Studierende, die von ihrem Elternhaus oder aus dem familiären, verwandtschaftlichen Umfeld gestützt werden, zur Universität zu gehen, dass mit dem Wegfall von Verdienstmöglichkeiten innerhalb der Familie, innerhalb des familiären und sozialen Umfeldes, die Schwierigkeit, zur Universität zu gehen, sich enorm erhöht hat an den meisten Universitäten. Das heißt, wir haben sehr viel weniger Studierende, die sich dann überhaupt interessieren könnten für einen Austausch.
So that spirit is still there.
Es hat sich einiges sehr gewandelt. Ich kann mich noch erinnern an das eine Weltstipendium, das es sicher jetzt schon über 10 Jahre so auch nicht mehr gibt. Dann hat man politisch entschieden, eher Studierende in ganz bestimmte Programme zu integrieren, um so aber Einzelmobilitäten zu fördern. Also das heißt, dieses Mehr an internationaler oder insbesondere aus Ländern des globalen Südens von Studierenden war dann eigentlich damit beendet. Sehen Sie das auch so? Oder kann man jetzt im Zuge dieser Erasmus-Plus-Neu-Geschichte, die Sie gerade erwähnt haben, von einer Afrika-Strategie, einer neuen sprechen? Oder?
Das wäre recht verwegen, denn es geht immer darum, Einzelmobilitäten zu fördern. 2, 3, 4, also 2 pro Jahr, das sind natürlich keine Zahlen, die die Basis dafür dienen würden, dass man wirklich gemeinsam forschen kann, gemeinsam über Lehre sich austauschen muss. Und zudem sind all diese Arrangements doch auch einzeln zu organisieren. Der administrative Aufwand hat sich nicht verringert und ist für alle Beteiligten doch erheblich, sodass die neuen Programme eigentlich nicht der Grundstein dafür sind, dass wirklich aktiv, forschungs-lehrorientiert viel Austausch stattfinden kann über die Grenzen der Kontinente hinweg.
Im Gegensatz zu europäischer Raum, wo es ja doch sehr regen Austausch gibt, wo es, glaube ich, vielleicht Bürokratie auch nicht ohne ist, aber doch einfacher, beziehungsweise vielleicht kann man das auch in Bezug auf ja, Länder des globalen Norden schon sagen, dass da der Austausch einfach leichter ist oder was sind konkrete Schwierigkeiten?
Auch wenn für andere europäische Länder gilt ganz sicher, dass die administrativen Hürden sehr hoch sind. Die VAD, die Vereinigung von Afrika-Wissenschaften in Deutschland, hat gerade einen Brief angesetzt, der ans Bundesministerium für Forschung gerichtet werden soll, weil es darum geht, dass sowohl in Lehr- wie aber auch in Forschungskooperationen große administrative Hürden zu überwinden sind und auch der Eindruck entsteht, dass es so ein latentes Misstrauen gegenüber dieser Art von Kooperation gibt, die dazu führt, dass besonders viel administriert und nachgewiesen und im Vorhinein geplant werden muss. Aber im Prinzip gibt es natürlich in vielen anderen europäischen Ländern, ich denke an Großbritannien, ich denke an Deutschland, aber auch an Frankreich, viel mehr Möglichkeiten, auch über private Stiftungen, die es in den Ländern gibt, Austauschszenarien herbeizuführen. Das ist in Österreich einfach, die Möglichkeiten sind sehr gering.
Ist jetzt von einer Afrika-Strategie zu sprechen oder Sie haben gesagt, das ist sehr verwegen, es wäre zu groß gesagt sozusagen, aber wurden Sie eingebunden in diverse Vereinbarungen oder Organisationsplanung oder Sie sind ja quasi an Ort und Stelle und können eigentlich aus der Erfahrung, aus der Praxis die besten Tipps sozusagen geben. Gilt das auch nur für die Uni Wien? Sind andere Universitäten österreichweit auch eingebunden?
Eine große Strategie gibt es nicht, weil genau diese institutionellen Strukturen, um gemeinsam an einer Idee von Austausch und von gegenseitigem Gewinn, der ja durch den Austausch entsteht, zu sprechen, weil genau diese Strukturen nicht existieren. Es gibt verschiedene Einzelprogramme, die dann ja auch über zum Beispiel Europa, das Erasmus Plus, das ist ja auch kein österreichisches Programm, das ist ein europäisches Programm, die dort initiiert werden, aber es gibt keine große Strategie. Es ist in den letzten Jahren, vor einigen Jahren, das Afrika-Uninet-Programm eingerichtet worden.
Dann gibt es noch das PEER-Programm, das Sie sicher auch kennen, Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, auch im ÖAD administriert, genauso wie das Afrika-Uninet. Haben Sie da irgendwie schon Bekanntschaft damit machen können? Oder?
Wir haben uns das Programm natürlich angeschaut, also es ist uns bekannt, aber also gerade für die Belange des Instituts für Afrika-Wissenschaften sind auch Programme oder Austauschszenarien nicht immer hilfreich, die rein auf Entwicklungszusammenarbeit oder auf Projekte gerichtet sind, in denen, so wie das möglich ist für die Universität für Bodenkultur vor Ort praktisch zu arbeiten. Also wir sind doch ein Institut, das stark sozialwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich, linguistisch forscht und damit Forschungsfelder entwickelt oder zu Forschungsfeldern beiträgt, die nicht immer einen unmittelbaren, praktischen, messbaren Output haben. Das gilt natürlich überhaupt für die Fächer und für die Fächerkulturen, in die wir hier eingegliedert sind. Das gilt für andere Literaturwissenschaften, für Geisteswissenschaften, Geschichtswissenschaften auch. Aber es fehlt der Praxisbezug und interessanterweise werden ja gerade die Austausch oder die Vorstellung von Austausch in Bezug auf afrikanische Länder immer mit der Notwendigkeit der Verbesserung und des praktischen Nutzens nochmal besonders stark verbunden. Was sehr, sehr schade ist und wenn es Möglichkeiten gäbe, hier nochmal überhaupt die Philosophie von Austausch zu diskutieren, kritisch zu diskutieren, wäre es sehr, sehr wichtig, denke ich, auch über Möglichkeiten des theoretischen Arbeitens ins Gespräch zu kommen, weil ja eine der großen Ungleichheiten, die es zwischen dem globalen Norden und dem Süden gibt, tatsächlich auch darin besteht, dass die Wissensordnung, die theoretische Arbeit immer noch im globalen Norden passiert, während der globale Süden für die Empirie herhalten muss. Und dieses Ungleichgewicht anzusprechen, also wirklich Wissen Kooperationen zu dekolonialisieren, indem man tatsächlich über theoretische, begriffliche, konzeptionelle Arbeiten und Umkehrungsperspektiven spricht. Es würde voraussetzen, dass es nicht nur darum geht, praktisch messbare oder im Ergebnis praktisch messbare Projekte zu fördern, sondern etwas abstraktere Arbeitszusammenhänge, die langfristig wirken, aber nicht im Rahmen eines sechsmonatigen oder sechswöchigen Austausches zu unmittelbaren Ergebnissen führen können.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel aus der Vergangenheit eines solchen theoriegeleiteten Kooperationsprojekts? Wie passiert da der Austausch oder welche Wünsche kommen von den afrikanischen Kolleginnen, Studierenden da?
Vielleicht kann ich es ein bisschen kleiner fassen. Wir hatten vor einigen Jahren oder bis vor einigen Jahren ein vom FEF gefördertes Projekt zu Wohnungsbaupolitiken in Sambia, Kongo und Kenia. In diesem Projekt haben wir schon bei der Beantragung sehr stark auf die konzeptionelle und theoretische Ebene abgehoben und wurden im Zuge des Review-Prozesses doch immer wieder darauf verwiesen, dass dieses Projekt eigentlich nur dann förderbar wäre, wenn tatsächlich Städtebau und städteplanerisch Änderungen in den afrikanischen Fallbeispielen oder Ländern herbeigeführt werden könnten. Das war weder unser Interesse, noch war es das Interesse der Kooperationspartner, die wir in Lusaka, in Lubumbashi hatten, weil es darum ging, wirklich theoretisch darüber nachzudenken, was ist die Stadt, was heißt eigentlich Wohnen, wie entsteht Wohnen, wie definiert man oder wie denkt man über Wohnen und Migration nach. Aber solange das Projekt sich stark auf dieser Ebene bewegt hat und nicht unmittelbar in einem Gegenwartsbezug auch dargestellt hat, dass tatsächlich städtebauliche Veränderungen thematisiert und diskutiert werden, war das Projekt nicht förderwürdig.
Hätte sich was geändert, hätte man zum Beispiel jemanden aus der TU eingeladen oder von der BOKU, wäre das dann trotzdem möglich gewesen auf einer Wissensebene oder?
Das hätte auf verschiedenen Ebenen sicherlich funktionieren können. Eine sozusagen Schwierigkeit bestand tatsächlich darin, dass das Projekt sich mit spätkolonialen Bauvorhaben oder Baupolitiken und solchen der frühen Unabhängigkeitsphase beschäftigt hat und keinen unmittelbaren Gegenwartsbezug hatte. Wir sind schon auch vernetzt mit der BOKU zum Beispiel und haben Interesse daran, hier auch mit den verschiedenen Universitäten, die es in Wien gibt, zu kooperieren. Manchmal sind die Projekte aber dann doch nicht ganz so groß gestrickt, dass es tatsächlich sich lohnt, 10, 15 Kooperationspartner zu haben. Es macht auch Sinn, kleine Projekte zu beantragen, die zwischen 2, 3, 4 Beteiligten stattfinden, ausgearbeitet werden, eingebettet sind bei Konferenzen zum Beispiel in ein größeres Umfeld, aber die nicht zu groß zu administrieren sind.
Wie ist es denn bei Ihnen am Institut, wenn es darum geht, eben Projekte zu akquirieren, Kooperationen herzustellen? Sie haben gesagt, Bürokratie ist massiv und enorm und auch nicht weniger geworden in der Vergangenheit. Was wäre denn hier tatsächlich wichtig und nötig? Wahrscheinlich ist es auch hier schwierig, extra Personal anzustellen, die sich ausschließlich für die Projekte kümmern oder Administrationsgeschichten kümmern.
Das ist richtig. Die Fakultät bietet allerdings einen Forschungsservice an, der sehr unterstützend wirkt, wenn es darum geht, Drittmittelprojekte zu akquirieren, Forschungsprojekte zu formulieren, gerade auch wenn es darum geht, Forschungsprojekte im Rahmen der EU-Programme aufzusetzen, die ja doch sehr, sehr komplex sind. Ansonsten sind wir hier im Institut natürlich darum bemüht, über den FEF Forschungsgelder einzuwerben, vereinzelt auch Anträge für EU-Projekte zu stellen, waren aber diesbezüglich noch nicht erfolgreich bisher. Wichtig für uns im Moment wäre tatsächlich auch, Also es ist eine Sache, dass man in großen Projekten und in prestige- und strategisch behafteten oder formulierten Partnerschaften sich bewegt und da auch einen Ort hat. Es geht bei uns aber vielfach auch darum, um flexible Gestaltung von Kontakten on the ground oder im kleineren Umfeld. Wir sind im Moment zum Beispiel darum bemüht, so etwas wie ein Guest Fellowship oder Guest Professorship ausschreiben zu können, sodass wir Kollegen für 6 Monate oder für ein Semester im Jahr von afrikanischen Partnern zu uns bringen könnten, die auch mit aktuellen politischen Fragen, zum Beispiel Fragen der Restitution, hier zum akademischen und intellektuellen Feld und Kontext beitragen könnten. Nur ist es natürlich der Fall, dass es für zusätzliche Einstellungen nie Gelder gibt.
So that spirit is still there.
Während der Pandemie ist alles zum Erliegen gekommen. Das Guest Fellowship ist jetzt mal ein gutes Beispiel für zukünftige Ideen eines Austausches, der hier angehen soll. Wenn Sie sich was wünschen könnten, das klingt immer so schön, aber was wäre denn notwendig, um hier auch, wie Sie sagen, diese kleinen, zwar nicht prestigeträchtigen nach außen, aber doch beständigen Kooperationen, auch die Partnerschaften, Netzwerke, Austausch auch über lange Zeit, also wo man sagen kann, das ist wirklich nachhaltig hier fördern können.
Für uns als Institut wäre tatsächlich wichtig, im kleineren Rahmen flexible Möglichkeiten zu haben, von verschiedenen Institutionen Kollegen und Studierende nach Wien holen zu können. Es hilft uns ja gar nichts, mit einer renommierten Universität gute, lange Kontakte zu haben. Das hilft uns natürlich und das ist schön. Aber es gibt viele, viele Forschungsinstitutionen und Netzwerke auf dem afrikanischen Kontinent, mit denen wir auch wechselnd zusammenarbeiten. Und für uns wäre wichtig, eben kleine Kooperationen, die man schnell anregen kann, ohne ganz große, lange Anträge stellen zu müssen, ohne einen erheblichen Bürokratieaufwand hier zu einem Austausch kommen zu können.
Und wenn wir vielleicht noch einmal bei der rechtlichen Frage, also diese wichtigen Dinge für die Einreise, das was alles gilt hier, gibt es da jemanden an der Universität, der da helfen kann tatsächlich, oder ist das auch nochmal eine Hürde, die das Ganze verzögert oder bremst?
Das ist auf jeden Fall eine Hürde, die eher bremst. Also die Möglichkeit, dort aktiv zu werden, läge theoretisch beim International Office, das auch sehr aktiv ist hier an der Universität. Trotzdem geht es nicht so weit, aus meiner bisherigen Erfahrung, tatsächlich in gesetzgeberische Belange einzugreifen. Denn da müsste ja tatsächlich der Kontakt mit dem Bildungsministerium hergestellt werden oder mit den politischen Institutionen, weil es sehr häufig an den Voraussetzungen dafür scheitert, wie die Visumsvergabe erfolgt oder wie sie nicht erfolgt.
Eine letzte Frage noch zu Studierenden, sehr aktuell aus dem afrikanischen Kontinent in der Ukraine. Wir haben jetzt vieles gehört, dass genau diese spezielle, zwar kleinere Gruppe, aber massive Probleme auch hatte, legal auszureisen, wo sie dann eingereist sind. Ich glaube, es gibt eine kleinere Gruppe, die auch nach Österreich, nach Wien auch gekommen ist. Wissen Sie da mehr, wie man diese Studierenden hier einbeziehen kann, die ja tatsächlich ein aufrechtes Studium in der Ukraine haben, das aber nicht für Österreich gilt?
Die Universität Wien hat verschiedene Möglichkeiten für Studierende angeboten, hier tatsächlich mit Stipendien ausgestattet zu werden. Unser Institut trifft das nicht unmittelbar, weil es sich um Studierende handelt, die in der Regel nicht Afrikawissenschaften in der Ukraine studiert haben. Und im Universitätskontext ist es ja doch meistens der Fall, dass man dann über die speziellen Fächer und Förderschienen dann mit diesen Fragen in Kontakt kommt. Es ist also schon eine sehr auffällige Sache, dass wir als Institut für Afrikawissenschaften mit diesen Studierenden gar keinen Kontakt haben oder da gar nicht bisher involviert sind, wohingegen ja viele andere Fächer sehr viel aktiver auch versuchen, Kollegen oder die Möglichkeit zu bieten, dass man Kollegen, Kolleginnen unterbringen kann, zumindest für ein paar Monate. Das läuft so ein bisschen an uns vorbei. Was uns manchmal ein bisschen mehr Sorge bereitet, ist tatsächlich, dass es einen Flüchtlingsdiskurs gibt in Bezug auf ukrainische Flüchtlinge und die Notwendigkeit, sie zu integrieren, der nicht überschwappt und sich übertragen lässt auf Flüchtlinge oder Personen, die aus afrikanischen Ländern zu uns kommen. Und die große Bereitschaft zu helfen, in Studium, in Ausbildungsszenarien zu integrieren, sich leider nicht überträgt auf die gleichen Bedürfnisse, die bei denjenigen vorhanden sind, die aus anderen Gründen zu uns kommen.
Warum glauben Sie, ist das so? Außer Nähe oder Distanz ein Grund sein?
Mein Eindruck ist, das Engagement für die Flüchtlinge aus der Ukraine und überhaupt für den Krieg in der Ukraine doch auch als ein sehr europäisches Engagement verstanden wird. Es geht in diesem Krieg auch um die Verteidigung europäischer Werte und dass eine Grenzlinie zwischen diesem Europa und dem Krieg in Europa und Kriegen, die weiter weg sind oder Gründe für Mobilität, die nicht aus Europa und in Europa selbst stattfinden, dass die sehr unterschiedlich bewertet werden. Und die jetzigen politischen Herausforderungen und die Veränderungen des Weltbildes, die stattfinden, eben doch nicht so weit gehen, dass es tatsächlich eine größere Offenheit gäbe, sich für Menschen zu engagieren oder die Regularien zu ändern für Menschen, die in genau denselben Situationen sind, nur halt nicht aus Europa oder einem Nachbarland von Europa kommen.
Also Themen wie Rassismus, Flucht, Migration, Dekolonialisierung etc., die sind ja sehr stark hier am Institut verankert, werden hier auf unterschiedliche Art und Weise diskutiert. Wie sehr werden die denn vom Institut selbst nach außen getragen, sozusagen, um auch einen öffentlichen oder breiteren Diskurs hier sowohl anzutreten als auch sichtbar, hörbar, verständlich zu machen?
Wir haben seit dem letzten Sommer eine Arbeitsgruppe, die sich gegen Rassismus wendet oder kritisch mit Rassismus beschäftigt. An der sind eine Reihe von sowohl Studierenden wie auch Kollegen und Kolleginnen vertreten in dieser Gruppe. Wir haben im Rahmen der Semesterbeginne zum Wintersemester immer öffentliche Veranstaltungen. Diese Veranstaltung findet einmal im Jahr statt. Schnittpunkt, wir werden den diesjährigen Schnittpunkt dem Thema Rassismus und Antirassismus widmen und auch zum ersten Mal versuchen, sehr viel breiter in die Öffentlichkeit der Stadt hineinzuwirken, als wir das bisher gemacht haben.
Eine abschließende Frage noch einmal zum Thema Corona und Pandemie. Die Erfahrungen an den Hochschulen sind ja insgesamt, könnte man sagen, sehr ähnlich weltweit. Also man hat sich zurückgezogen, wohl oder übel zurückziehen müssen, um hier Lehre und Studium anders anzubieten, als wir es sonst gewohnt sind. Also alle waren sehr mit sich sozusagen oder unter Anführungszeichen beschäftigt. Gibt es denn etwas Positives, was Sie als Institut, als Vorständin, auch in Kooperation mit afrikanischen Kolleginnen, Studierenden hier sagen oder nennen können als Abschluss?
Die Digitalisierung hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es sehr viel einfacher und sehr viel gewöhnlicher inzwischen geworden ist, über die Kontinente hinweg Forschungskolloquien zusammenzufinden. Davon wird auch rege Gebrauch gemacht. Das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Auch sind im letzten Jahr die Promovierenden von uns haben wieder angefangen, ihre Forschung, ihre Feldforschung in afrikanischen Ländern aufzugreifen. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Forschung wieder losgeht und dass über den physischen Austausch tatsächlich auch die Kommunikation zwischen den Institutionen wieder an Fahrt aufnimmt. Und ich insofern ganz zuversichtlich bin, dass in absehbarer Zeit hier mit neuem Elan und großer Dynamik die Austauschprozesse wieder in Gang gesetzt werden. Vielleicht auch, weil es ja vorher schon Probleme gegeben hat, jetzt nochmal mit neuem Elan daran gehen werden, zu überdenken, was man tatsächlich machen kann, um Veränderungen und Verbesserungen herbeizuführen.
Frau Rüther, dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Zeit und die Offenheit, dass ich Sie hier im Institut besuchen durfte. Dankeschön.
Vielen Dank.
Alles Gute für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Das große Archiv von Welt im Ohr ist online zu finden. Alle Beiträge sind dort nachzuhören oder gerne auch als Podcast zu abonnieren. Unter ÖAD.at/Welt im Ohr.
Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.